SWR aktuell. Infodate am Morgen.
Mit Andreas Fischer einen schönen guten Morgen. An einem Tag, den es so in Nachkriegsdeutschland erst zum 10. Mal gibt. Ein neuer Bundeskanzler tritt heute an. Das heißt auch, dass der Alte geht. Der geschäftsführende Kanzler Olaf Scholz ist am Abend in Berlin feierlich verabschiedet worden. Mit einer Zeremonie nach Sonnenuntergang mit Pauken und Trompeten und Fackelschein. Beim sogenannten großen Zapfenstreich der Bundeswehr saß auch sein Nachfolger Friedrich Merz schon im Publikum. Aus Berlin berichtet Gabor Hallas.
Deutschland als Bundeskanzler dienen, so sagte es Olaf Scholz, sei die Ehre seines Lebens gewesen.
Ich habe diese große Verantwortung immer gern getragen und spreche das auch deshalb aus, weil man das einem Norddeutschen wie mir vielleicht nicht immer gleich im Gesicht ablesen kann.
Der scheidende Kanzler sprach von Dankbarkeit und Vertrauen und er sagte, ein Land, das solche Bürgerinnen und Bürger habe, müsse keine Angst vor der Zukunft haben. Eines, so Olaf Scholz, sei von Beginn an klar gewesen, in einer Demokratie würden Ämter nur auf Zeit verliehen. Der Regierungswechsel sei ein Ausdruck demokratischer Normalität. Drei Musikstücke durfte sich Olaf Scholz zum großen Zapfenstreich wünschen. Er entschied sich für In My Life von den Beatles. Ein Auszug aus dem zweiten brandenburgischen Konzert von Johann Sebastian Bach. Und Respect von Aretha Franklin. Seinem wahrscheinlichen Nachfolger Merz wünschte Scholz Erfolg, Fortune und eine glückliche Hand.
Heute ist es also soweit. Friedrich Merz will sich in Berlin zum Kanzler wählen lassen. Später soll dann auch sein neues Kabinett vereidigt werden. Das wird ein ziemliches Gewusel, sagt unser Hauptstadtkorrespondent Cimbok Nikşas in unserer Kolumne.
SWR aktuell. Hashtag Hauptstadt.
Kanzlerwahl ist ein bisschen wie Muttertag. Es gibt Blumensträuße ohne Ende heute im Bundestag. Nur keine selbstgemalten Bilder. Stattdessen ordentliche Kreuze auf Stimmzetteln. Bekommt Friedrich Merz mehr als 316 davon, kann die große Polonaise durchs Regierungsviertel beginnen. 2 Kilometer rüber ins Schloss Bellevue. Urkunde vom Bundespräsidenten. Bitte, danke, Wiedersehen. Für mehr bleibt keine Zeit, denn so gemütlich wie ein Muttertag sein sollte, ist eine Kanzlerwahl dann eben doch nicht. Für Merz geht es direkt zurück in den Bundestag, um dort seinen Amtseid zu schwören. Sie wissen schon, so wahr mir Gott helfe. Dann dürfen sich die neuen Ministerinnen und Minister auf dieselbe Reise machen, solange bis alle eine Urkunde und Blumen in den Händen halten. Muttertag eben, nur dass die Zeiten von Mutti in der CDU vorbei sind. Fatih Merz hat stattdessen das Sagen, ab heute Nachmittag dann wohl auch im Kanzleramt.
Und am Abend soll dort dann das neue Kabinett zu seiner ersten Sitzung zusammenkommen. Der designierte Bundesinnenminister Alexander Dobrindt von der CSU hat sich währenddessen erneut zum Umgang mit der AfD geäußert. Er will niemanden aus dem Staatsdienst entlassen, nur weil er AfD-Mitglied ist. Das hat Dobrindt in einem Interview mit der Bild gesagt. Hintergrund ist die Einstufung der Partei als gesichert rechtsextremistisch. Die Debatte zum Thema fasst Simone Stephan aus unserer Nachrichtenredaktion zusammen.
Dobrindt sagte der Bild, es gebe keine pauschalen Konsequenzen für Beamte, die sich zur AfD bekennen würden. Die Verfassungstreue, die von Beamten gefordert ist, könne nur im Einzelfall in Betracht kommen. Ähnlich hatte sich Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul geäußert. Man müsse nachweisen, dass genau diese Person ihre Treuepflicht gegenüber dem Staat verletzt habe. Angestoßen hatte die Debatte der hessische Innenminister Posek. Er hatte nach der AfD-Einstufung durch den Verfassungsschutz gesagt, die Mitarbeiter in Polizei und Verwaltung müssten die Gewähr bieten, jederzeit für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten.
Die AfD-Bundestagsfraktion verliert währenddessen ein Mitglied. Der Abgeordnete Sikard Knodel aus dem Wahlkreis Reutlingen in Baden-Württemberg hat sowohl seinen Austritt aus der Fraktion als auch aus der Partei bekannt gegeben. Nach der Einstufung als gesichert rechtsextremistisch müsse er sein privates und geschäftliches Umfeld schützen, so Knodel. Knodel kündigte an, als fraktionsloser Bundestagsabgeordneter im Bundestag zu bleiben. Die AfD Reutlingen zeigte sich auf SWR-Anfrage über sein Vorgehen verärgert. Spannend wird auch sein, wie sich die neue Bundesregierung gegenüber Israel positionieren wird. Die israelische Luftwaffe hat am Abend den Jemen angegriffen. Nach Angaben des israelischen Militärs wurde der Hafen der Stadt Hudaydah bombardiert und eine Fabrik, die für den Bau militärischer Infrastruktur genutzt werde. Unser Nahostkorrespondent Moritz Behrendt berichtet.
Jemenitische Medien berichteten, bei dem Angriff auf die Betonfabrik seien mehr als 20 Menschen verletzt worden. Seitdem Israel wieder militärisch im Gazastreifen vorgeht, beschießen auch die Houthi wieder Israel mit Raketen. Die meisten Geschosse werden von der israelischen Luftabwehr abgefangen. Am Sonntag war allerdings eine Rakete in der Nähe des Tel Aviver Flughafens Ben Gurion eingeschlagen. Israels Verteidigungsminister Katz hatte danach den Houthi gedroht, siebenfach zurückzuschlagen. Seit März bombardieren auch die USA verstärkt Ziele der vom Iran unterstützten Houthi-Miliz im Jemen. Der jetzige Angriff der israelischen Luftwaffe sei in Abstimmung mit der US-Regierung erfolgt, berichteten israelische Medien.
Bei den zahlreichen bewaffneten Konflikten und Kriegen auf der Welt sind unabhängige Journalisten wichtiger denn je. In New York sind am Abend die Pulitzer-Preise für die besten journalistischen Leistungen des vergangenen Jahres bekannt gegeben worden. Über die Auszeichnungen in mehr als 20 Kategorien entscheidet traditionell eine Jury. Wer gewonnen hat, weiß unser Korrespondent Martin Ganselmeier.
Gleich zwei Pulitzer-Preise gibt es für die Berichterstattung über den Attentatsversuch auf Donald Trump. In der Kategorie Breaking News für das Team der Washington Post und in der Kategorie Fotografie für den Fotografen der New York Times, Doug Mills. Ihm gelangen die beiden ikonischen Aufnahmen, Trump mit kämpferisch emporgestreckter Faust und blutüberströmtem Gesicht und das Foto, das die an Trumps Ohr vorbeizischende Kugel eingefangen hat. Den Pulitzer-Preis für das beste fiktionale Werk bekam der afroamerikanische Autor Percival Everett für seinen Roman James, eine Neufassung des Klassikers Huckleberry Finn, diesmal jedoch geschrieben aus der Perspektive des Sklaven Jim.
Immer seltener zahlen Menschen beim Einkaufen mit Bargeld. Bei den Kartenzahlungen hat es im vergangenen Jahr einen Rekord gegeben. Das geht aus einer neuen Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI Retail hervor, die heute vorgestellt wird. Jörg Marksteiner aus der ARD Verbraucherredaktion berichtet.
Bei 44% aller Einkäufe haben Kunden im vergangenen Jahr ihre Giro- oder Kreditkarte genutzt oder das Handy vor das Lesegerät an der Kasse gehalten. Damit hat sich der Karteneinsatz beim Einkaufen innerhalb von nur 5 Jahren nahezu verdoppelt, heißt es in der Studie des Kölner Handelsforschungsinstituts EHI Retail. Für die Untersuchung wurden knapp 500 Firmen mit 100.000 Geschäften befragt. Doch auch wenn das Bargeld beim Einkaufen jedes Jahr weiter an Bedeutung verliert, noch sei es nicht wegzudenken, sagen die Handelsforscher. Vor allem kleinere Beträge würden eben noch häufig bar bezahlt. Und auch das kam bei der Studie heraus. Das Abheben von Bargeld in Supermärkten, Drogerien, Baumärkten oder bei Tankstellen wird immer beliebter. Diesen Service bieten viele Läden an und die Kunden nutzen das intensiv. Sie haben sich im vergangenen Jahr an den Kassen den Rekordwert von mehr als 13 Milliarden Euro auszahlen lassen. Weil die Zahl der Bankautomaten und Filialen sinkt, werde die Bargeldversorgung über den Einzelhandel immer wichtiger, heißt es in der Studie, vor allem in ländlichen Regionen.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute scheint in Rheinland-Pfalz und im Norden Baden-Württembergs zunächst die Sonne, im Süden hängen Wolken am Himmel und es kann örtlich regnen. Es ist windig bei maximal 17 Grad.
SWR aktuell, Hintergrund.
Wer aufrüstet, will abschrecken, Stärke demonstrieren, dem anderen zu verstehen geben, dass ein Angriff zwecklos ist. Nachdem die ehemaligen Gegner des Kalten Kriegs zeitweise abgerüstet hatten, ist mittlerweile auf der ganzen Welt wieder ein Rüstungswettlauf ausgebrochen. Das zeigen auch aktuelle Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts SIPRI. Demnach haben die weltweiten Militärausgaben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. In unserer Serie diese Woche blicken wir auf den Wettlauf der Supermächte USA gegen China. Wir wollen wissen, wer wo die Nase vorn hat. Und heute schauen wir auf das Wettrüsten der beiden Länder, ob an Land, zur See oder im All. Und das machen wir mit Katharina Djokic. Sie ist Expertin für Verteidigungsreformen am eben schon erwähnten SIPRI-Institut. Ich habe sie gefragt, Frau Djokic, in der SIPRI-Analyse stehen die USA an erster Stelle mit den meisten Militärausgaben im vergangenen Jahr, gefolgt von China. Sie sagen, wir sehen global einen Willen aufzurüsten. Woran liegt das, vielleicht gerade mit Blick auf die USA und China?
Ja, es geht einfach um die Bedrohungswahrnehmung. Was es USA anbelangt, da gibt es auch eine langfristige Bedrohung der China als Konkurrenten. In den letzten 3 Jahren wurde auch viel über Russland gesprochen, wobei langfristig die USA ausgerechnet China als den einzigen Konkurrenten, der sowohl eine Absicht als auch die Fähigkeiten hat, die Weltordnung neu zu gestalten. China versucht, die eigene Macht zu demonstrieren und vor allem in Asien sich als eine Großmacht zu behaupten.
Wenn wir nochmal genau auf USA und China blicken, mehr oder weniger direkt gegenüberstehen sich beide Länder ja im Pazifik. Vor allem die Inselrepublik Taiwan ist da im Fokus. China droht Taiwan schon lange mit einer Eroberung und führt dort auch immer wieder militärische Manöver durch. Wie bewerten Sie diese Konfrontation dort? Ich meine, man kennt das noch so aus alten Filmen aus dem Kalten Krieg, wo sich die Raketenarsenale der Sowjetunion und der USA gegenüberstanden, wo man aber immer am Ende noch einen direkten Draht hatte und die Eskalation verhindert hat. Ist das ähnlich zwischen den USA und China?
Das könnte ähnlich sein. Einerseits gibt es nach wie vor diplomatische Initiative, vor allem innerhalb des ersten Ausschuss, den UNO, der sich mit den Fragen der Abrüsten und Rüstungskontrolle beschäftigt. Da gibt es diplomatische Initiativen, ein mögliches Wettrüsten zu vermeiden, mögliche Konfrontationen zu vermeiden oder zumindest anzusprechen. Es ist aber sehr schwierig zu sagen, inwiefern die USA gerade in diesem Moment Diplomatie bevorzugt. Für China ist das dann auch sehr schwierig zu sagen, inwieweit sie in diesem Moment bereit sind, eine diplomatische Lösung zu suchen, eher als weiter eine militärische Modernisierung vorzutreiben.
In der Vergangenheit war es ja so, dass so ein Wettrüsten dann aufgehört hat, wenn sich mindestens einer der Beteiligten das Ganze nicht mehr leisten konnte. Damals war es die Sowjetunion, die daran wirtschaftlich auch zerbrochen ist. Sehen Sie sowas in absehbarer Zeit auch mit Blick auf die USA und China oder wird das die nächsten Jahre ungebremst weitergehen?
In den USA hat der Präsident zwar ein Wehrbudget von über 1 Billion US-Dollar versprochen. Da merkt man aber zurzeit in diesem Jahr eigentlich Kürzungen in den militärischen Ausgaben. Da läuft auch eine Umgestaltung der Streitkräfte. Viele Dienstposten, allerdings vor allem zivile Dienstposten, aber Dienstposten, die für eine normale Funktion des Militärs wichtig sind, werden gestrichen. Ja, Rüstung sollte auch ziemlich rasch außer Dienst gestellt. Was dann passiert, wissen wir nicht, aber das könnte die militärischen Fähigkeiten der USA stark beeinflussen. Zudem ist es auch zu beachten, dass ein großer Schwerpunkt der Streitkräfte gerade auf der Grenzsicherheit liegt. Das sind keine eigentlichen militärischen Ausgaben, die nehmen aber auch ziemlich viel Ressourcen von den anderen eigentlichen militärischen Ausgaben. Wiederum in China, ja, gibt es auch Berichte über Korruption, die wurden durch Pentagon weiter verbreitet. China ist kaum transparent. Es ist sehr schwierig nachzuvollziehen, inwieweit das stimmt. Aber das könnte auch eine Herausforderung sein.
Sagt Katarina Djokic, Expertin für Verteidigungsreformen am Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI. Morgen schauen wir in unserer Serie dann darauf, wie die USA und China sonst noch versuchen, ihre geopolitischen Ansprüche durchzusetzen.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Über die Kanzlerwahl in Berlin, die heute ansteht, haben wir vorhin ja schon berichtet. Im Vatikan wird ab morgen auch ein wichtiger Posten neu gewählt. Heute kommen die Kardinäle zu ihrer letzten Vorbesprechung vor dem Konklave zusammen. Beraten wird dabei über das Profil des künftigen Papstes. Aus Rom berichtet Anna Giordano.
Gleich zweimal haben sich die Kardinäle gestern zusammengesetzt und ausgetauscht. Gereicht hat das offenbar nicht, denn anders als zunächst geplant steht heute noch eine weitere Generalversammlung auf dem Programm. Beraten wird dabei vor allem über das Profil des zukünftigen Papstes. Heute beziehen die wahlberechtigten Kardinäle außerdem ihre Zimmer im Gästehaus Santa Marta und im anliegenden Gebäude Alt Santa Marta. Teils wurden Trennwände eingezogen und Fenster verdunkelt, um Blicke nach oder von draußen zu unterbinden. Ab morgen sollen dann im Vatikan auch alle Mobilfunksendeanlagen abgeschaltet werden, damit die Kardinäle während des Konklaves ganz abgeschottet sind. Auch außerhalb des Vatikans gibt es für das Konklave Sicherheitsvorkehrungen. Diese werden laut römischer Präfektur ähnlich sein wie bei der Trauerfeier für den verstorbenen Papst Franziskus.
Gerade haben wir auch schon ausführlich über die USA und China gesprochen. Die EU und China feiern heute ein Jubiläum. Heute vor 50 Jahren haben sie ihre diplomatischen Beziehungen aufgenommen. Es war ein halbes Jahrhundert mit Höhen und Tiefen, unter anderem wegen der Menschenrechtslage in China. Aktuell stehen wirtschaftliche Spannungen im Vordergrund. Sabrina Fritz berichtet für uns aus Brüssel.
Gefeiert wird das Jubiläum erst im Juli in Peking. Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hatte eine Einladung nach Brüssel nicht angenommen. Deshalb werden EU-Vertreter im Sommer nach Asien reisen. Verhandelt hat das Abkommen Mitte der 70er Jahre der damalige Außenbeauftragte der EU, Christopher Soames, ein Schwiegersohn Winston Churchills. Für beide Wirtschaftsmächte war es der Beginn einer enormen wirtschaftlichen Erfolgsgeschichte. China ist heute der zweitwichtigste Handelspartner der Gemeinschaft nach den USA. Allerdings fürchtet man in Brüssel, von chinesischen Exporten wie den E-Autos überrollt zu werden. Die EU hat deshalb Strafzölle von bis zu 34% auf diese Autos verhängt.
Ziemlich zerrüttet ist gerade das Verhältnis der EU und Russlands. Die EU-Kommission will am Nachmittag einen Plan zum Stopp russischer Energieimporte vorlegen. Es soll darum gehen, wie Staaten aus bestehenden Verträgen aussteigen können. Außerdem sollen Regeln für neue Verträge eingeführt werden. Russische Gaslieferungen etwa könnten in Zukunft komplett untersagt werden. Im vergangenen Jahr kam knapp ein Fünftel des in der EU importierten Gases aus Russland. Es ist das erklärte Ziel der EU, von Russland im Energiebereich unabhängig zu werden. Kanadas frisch gewählter Regierungschef Carney ist heute auf heikler Mission. Er wird im Weißen Haus in Washington erwartet. US-Präsident Trump hatte Kanada mehrfach als künftigen 51. Bundesstaat seines Landes bezeichnet. Außerdem hat er hohe Zölle gegen das Nachbarland in Kraft gesetzt. Carney hatte einen Wahlkampf für mehr Unabhängigkeit von den USA geführt. Im Prozess um den tödlichen Messerangriff auf dem Mannheimer Marktplatz werden heute mehrere Kollegen des getöteten Polizisten Ruven Lauer als Zeugen vernommen. Sie haben den Angriff auf Lauer und 5 weitere Menschen selbst miterlebt. Linda Rodriguez berichtet.
Die Polizistinnen und Polizisten, die heute vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart als Zeugen aussagen, waren am 31. Mai vergangenen Jahres gemeinsam mit Ruven Lauer auf dem Mannheimer Marktplatz im Einsatz. Dort hatte eine islamkritische Gruppe einen Infostand aufgebaut. Ein 26-jähriger Afghane stach dann mit einem Messer auf 6 Menschen ein. Der damals 29-jährige Polizist Ruven Lauer starb kurz darauf an seinen Verletzungen. Der Angeklagte hat die Tat gestanden. Nach Angaben eines Gerichtssprechers werden in dieser Woche außerdem noch Rechtsmediziner und ein Islamwissenschaftler aussagen. Offen ist unter anderem noch, wie schnell sich der Afghane islamistisch radikalisiert hat.
Auf der Neubaustrecke Ulm-Wendlingen fahren heute keine Züge. Auch in den kommenden Tagen müssen sich Reisende auf massive Einschränkungen einstellen. Grund für die Ausfälle sind Arbeiten an der Leit- und Sicherungstechnik, so die Deutsche Bahn in einer Pressemitteilung. Der Regionalverkehr zwischen Ulm-Merklingen und Wendlingen ist von der Sperrung besonders schwer betroffen. Ab heute fahren ganztägig Ersatzbusse zwischen Ulm und Wendlingen. Ab morgen bleibt die Strecke tagsüber weiterhin gesperrt. Ab 17 Uhr fahren dann vereinzelt wieder Züge. Der Fernverkehr von und nach Stuttgart ist auch betroffen. Die ICEs werden über die alte Bahnstrecke geleitet. Die Bauarbeiten sollen bis zum 16. Mai dauern. Und in Karlsruhe startet heute die 3-tägige Bildungsmesse LearnTech. Zentrale Fragen sind, wie können Aus- und Weiterbildung zeitgemäß gestaltet werden? Wie führt man Schulen in die digitale Zukunft und wie schafft man digitale Barrierefreiheit? SWR-Reporterin Katharina Racke berichtet.
Rund 350 Aussteller aus 16 Ländern präsentieren ihre Lösungen für das digitale Lernen der Zukunft. Einer der Schwerpunkte ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz und intelligenten Lernsystemen im Bildungsalltag. Die Messe wird begleitet von Fachtagungen, Vorträgen und Workshops. Schirmherr der LearnTech in Karlsruhe ist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales. Sie ist laut Veranstalter die wichtigste Messe für digitale Bildung in Europa.
Das SWR aktuell Infodate. Morgens, mittags und abends. Jetzt abonnieren in der ARD Audiothek.